Ein ganz klassischer Bibeltext ist das, den wir da gerade gehört haben. Ein wohlbekanntes Bild, was Paulus verwendet im 1. Korintherbrief, aber auch im Römerbrief. Wir haben ja auf dem Titelblatt unseres Gottesdienstprogramms auch die beiden Verse aus dem Römerbrief zu diesem Bild mit dem Leib. Eine interessante Metapher, die bis heute noch verständlich ist, das Bild vom Leib, einem Organismus, vergleichbar mit Gemeinde, mit den Menschen und mit den Gaben. In der Regel wird dieser Bibeltext ekklesiologisch ausgelegt, das heißt in Bezug auf Gemeinde, auf Kirche. Da hat er normalerweise seinen Platz in der Auslegung. Mir fällt aber auf, dass dieser Abschnitt, 1. Korinther 12, mit einer bestimmten Fragestellung oder Thematik eingeleitet wird. Da geht es nicht allein darum, wie funktioniert Gemeinde, sondern wie funktioniert es mit den geistlichen Gaben? Wie geht man damit um? Thema der heutigen Predigt daher, Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Wie gesagt, man kann diesen Text in Bezug auf Gemeinde auslegen und es kommt auch ganz viel Gemeinde vor. Ich möchte es aber mal wagen, ihn in Bezug auf Gaben, auf geistliche Gaben auszulegen, weil das eben auch die Vorgabe in Vers 1 ist im 12. Kapitel. Denn da gab es eine Frage aus Korinth. Wie ist denn mit den geistlichen Gaben umzugehen? Und wir schauen mal, was vor dem gelesenen Bibeltext so vorkommt. Es beginnt ja in den Versen 1 bis 3 mit einem Betreff. Wer also mit E-Mail arbeitet, der wird in der Regel eine Betreffzeile darin finden. Das gab es damals auch schon, auch wenn es kein E-Mail war. Aber man hat damals schon Betreffzeilen eingefügt. Und in Kapitel 12 steht solch eine Betreffzeile. Im Griechischen heißt das Peride und dann geht's weiter. Und das findet man an mehreren Stellen im 1. Korintherbrief. Das heißt, betreffs der Dinge, die jetzt genannt werden. Und da heißt es betreffs der Gaben des Geistes. Darum geht es jetzt in drei Kapiteln, die jetzt folgen. Und am Anfang steht ein klares Bekenntnis, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt, alles, was über Gaben auch jetzt im Kommenden ausgesagt wird, hat immer einen Bezug zu Christus. Es ist also nie losgelöst von Christus zu sehen. In den Versen 4 bis 6 geht es dann weiter mit unterschiedlichen Zuteilungen, so kann man das übersetzen. Da geht es um Geistesgaben, um Dienste, da steckt das Wort Diakonia drin, Wirkungen, da steckt das Wort Energie drin. Und es wird gesagt, es ist derselbe Geist, derselbe Herr und derselbe Gott, der das zuteilt. Im Neuen Testament gibt es keine klaren trinitarischen Aussagen. Also es gibt sehr wenige Stellen, wo Gott, Christus und der Heilige Geist zusammengebunden werden. Es ist also kein ausgearbeitetes System, aber an dieser Stelle scheint etwas davon durch. Gott ist eins, derselbe und er äußert sich in verschiedenen Geistesgaben, in Diensten und Wirkungen, die er Gemeinden schenkt. In Vers 7 wird das Ziel benannt dieser ganzen Aktion. Das Ziel ist, alle sollen etwas davon haben. Es ist zum Nutzen gegeben. Nicht zum Eigennutz, sondern zum Nutzen einander. Und in Versen 8 bis 11 werden ganz verschiedene Gaben dann auch genannt, die durch Gottes Geist gegeben sind. Also das Thema Gaben ist wirklich sehr präsent, sehr gegenwärtig. Es geht darum, wie Gaben kooperieren, zusammenspielen, wie das, was der Heilige Geist gibt und die Menschen, die den Heiligen Geist von Gott geschenkt bekommen haben, zusammenwirken. Daher nochmal das Thema, Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Aber wie gibt Gott gute Gaben den Gemeinden? Interessant ist ja die Voraussetzung, die genannt wird, immer wieder durchscheint, auch in der Textlesung, so auch der Christus. Das heißt, es ist immer ein Christusbezug da. Es sind also nicht Gaben, Fähigkeiten, die irgendwo so vorhanden sind, die Menschen zwar besitzen, aber auch und dann auch anwenden. Nein, es ist immer ein Christusbezug. So ist es auch mit Christus. Also alles, was an Gaben, Aufgaben und Fähigkeiten genannt wird, hat immer einen Christusbezug, ist gerade nicht losgelöst von Christus zu sehen. Es gibt ja viele begabte Menschen in unserer Welt, die also ihre Gaben auch einsetzen. Wenn wir also auch die Medien studieren, wie viele begabte Menschen gibt es in verschiedensten Bereichen dieser Gesellschaft? Paulus konzentriert das ganz klar auf Christus an dieser Stelle. Da spricht er natürlich dann von Gemeinde. Wie gibt Gott Gemeinden gute Gaben? Voraussetzung ist immer die Bindung an Christus. Und er sagt auch, sie sind zu einem Leib, Organismus getauft. Interessant, dass die Taufe hier aufscheint. Man wundert sich. Wie kommt das? Offensichtlich ist das nötig, dass jemand wirklich integriert wird in den Leib Christi und sich taufen lässt. Deswegen legen wir da auch viel Wert drauf, dass Leute, die Christ sein wollen und als Christ leben möchten, sich auch taufen lassen, zu Christus bekennen und sich eingliedern lassen, beschenken lassen, ausgestattet werden und auch begabt werden. In der Pfingstpredigt des Petrus schien das ja auf, dass wenn Leute umkehren, sich zu Christus bekennen und sich taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden, dass sie dann die Gabe des Heiligen Geistes empfangen werden. Das klingt auch dadurch, der Heilige Geist schenkt Gaben und selbst eine Gabe. Und noch etwas wird hier aufgezählt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Sie sind alle mit einem Geist getränkt, durchdrungen, getränkt. Sie haben die Gabe des Heiligen Geistes wirklich bekommen, die Christus verheißen hat zur Himmelfahrt und die er jedem Christen auch geschenkt hat. Schauen wir uns jetzt mal den Organismusgedanken an. Dieser Gedanke vom Leib ist nichts Neues, auch keine Erfindung des Paulus. Ich dachte mal, Paulus hat ein tolles Gleichnis geschaffen. Nein, er hat etwas aufgenommen aus seiner Umwelt. Der römische Staat zum Beispiel versteht sich als Organismus. Der Kaiser ist die Seele und der Staat der Körper des Kaisers. Und alles, was außerhalb des Staatsapparats ist, also so das Gemeindevolk, das hat für diesen Körper zu sorgen. Da werden Steuern gezahlt, da werden Abgaben geleistet, ist bis heute nicht anders. Der römische Staat, der Kaiser als Seele und der Staat als Körper des Kaisers. Der Seneca hat das mal so beschrieben. Übrigens auch zu der Zeit, in der Jesus und Paulus gelebt haben hier. Dann gibt es noch eine Geschichte. Es gab einen Aufstand der gemeinen Arbeiter gegen die Patrizier, gegen die Oberschicht. Und dort hat man versucht, diesen Aufstand zu brechen und überlegt, wie können wir da vorgehen? Und da war ein Livius da, der hat einen ganz klugen Gedanken gehabt. Er hat gesagt, ja, ihr, das gemeine Volk, beklagt euch zwar über den Magen, der scheinbar faul da rumliegt, diese Patrizier, die Oberschicht, die sich da nur faul versorgen lässt, aber denkt dran, dass ihr von diesem Magen alle eure Energie bezieht. So wurde auch nochmal das Gleichnis, das Bild vom Leib, instrumentalisiert im politischen Bereich, um ein Volk zu befrieden und einen Aufstand zu brechen. Paulus verwendet dieses Bild nun auch, das Bild von dem Leib, aber in ganz anderer Weise. Er deutet es komplett um, man könnte sagen, er stellt es von den Füßen auf den Kopf oder vom Kopf auf die Füße, je nachdem. Und wenn man dann den Auslegungstraditionen folgt, im katholischen Bereich zum Beispiel, wird das Bild vom Leib Christi so als Bild harmonischer Vollkommenheit beschrieben, was sich in der katholischen Kirche verkörpert. Das ist der Leib Christi nach katholischer Auslegung. Im Moment ist leider einiges davon angekratzt. Das macht uns ja nun auch, ist nicht unbedingt leicht. Und mancher leidet auch mit bei dem, was gerade in der katholischen Kirche passiert, an Herausforderungen da ist. Während der Neoprotestantismus genau das Gegenteil macht, da sagt man, der Leib ist Ausdruck für Pluralismus. Alles ist möglich und jeder Ismus ist eine Ideologie. Das heißt, die absolute Vielfalt bis hin zur Willkür. Das ist das andere in der Auslegung. Und wie ist das bei Baptisten? Wie sieht es in der MOGA aus? Schauen wir nochmal hin, wie das geschieht. Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Nicht durch den Entschluss ihrer Mitglieder, sondern durch Gottes Heilshandeln in Jesus Christus. Das wird im Bibeltext deutlich. Es gibt Vorgaben des Heiligen Geistes und auch die Taufe. Wie also bekommen Menschen in einer Gemeinde ihre Gaben? Nicht durch persönlichen Entschluss. Das ist ein ganz wichtiger Faktor hier festzuhalten. Nicht durch persönlichen Beschluss. Nicht, ich bin jetzt Leiter oder ich bin jetzt Prophet, ich bin jetzt Ältester, ich bin Apostel oder Diakon oder ich bin Pastor, wie auch immer. Sicher ist es wichtig, das für sich auch definieren zu können. Aber es ist kein persönlicher Entschluss. Das ist höchstens etwas, was entschieden wird durch andere und zu dem man Ja sagt. Entweder durch eine Wahl oder Berufung oder auch durch Gottes Berufung. Aber man stimmt dem zu. Man entschließt sich nicht. Ich bin das jetzt. Entschluss, ja, dazu. Aber es ist wichtig, in diesem Bereich auch Gaben zu entdecken und Gaben zu entfalten. Gott gibt Gaben nicht durch Entschluss der Mitglieder. Das geschieht nicht. Es ist ein Entschluss Gottes, der damit anfängt, dass er Christus sendet in diese Welt, indem er den Heiligen Geist seinen Jüngern gibt. Der Heilige Geist ist eine Gabe, genauso wie das Heil in Christus eine Gabe ist. Da geschieht Gemeinde und da gibt Gott Gemeinden gute Gaben. Also nicht, was ein Mensch von sich selber denkt, sondern was Gott über einen Menschen denkt und auch schenkt, ist an dieser Stelle entscheidend. Wir gehen ja jetzt in die Wahlen zur Gemeindeleitung rein. Heute die Vorwahl zu den Ältesten. In 3 Wochen geht es in die Hauptwahl und in die Vorwahl zu den Diakonen. Eine bewegende Zeit, die auch etwas mit uns macht in der Gemeinde. Die betrifft, die jetzt in der Gemeindeleitung sind, die vor Entscheidungen stehen. Stelle ich mich dieser Wahl und Berufung erneut? Ist ja auch eine Zäsur, die hier geschieht. Oder Leute, die überlegen, bin ich bereit, mich wählen und berufen zu lassen? Oder auch jeder Einzelne aus der Gemeinde ist gefragt, wen bin ich denn bereit zu berufen und zu bestätigen? Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der jetzt geschieht. Und Wahlen und Berufungen sind auch immer eine Chance, wo wir zum einen zu etwas Ja sagen, vielleicht auch Nein sagen, aber wo wir das praktizieren, was hier beschrieben wird, dass nicht jemand selbst sich auf einmal als Ältester definiert oder ich bin jetzt Diakon, sondern darauf angewiesen ist, dass eine Gemeinde bestätigt und beruft. Das gilt ja auch für den Pastor einer Gemeinde. Paulus benennt im 1. Korintherbrief 2 Problematiken. Eine schauen wir uns jetzt mal an. Da gibt es diese berühmte Stelle, wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin. Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin. Die Problematik ist, da gibt es Leute, die von sich meinen, weniger zu gelten. Vielleicht sogar auch in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich weniger gelten. Aber daraus den Schluss ziehen, nicht dazu zu gehören. Das ist ein großes Problem beim Betrachten der Gaben. Sich selbst zu unterschätzen oder sich selbst ständig mit anderen zu vergleichen. Ist ja ein lustiges Bild eigentlich, wenn ein Fuß und ein Ohr sprechen könnten. Wenn es nicht so traurig wäre, was sie sagen. Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu ist ja ein echtes Bekenntnis und auch eine echte Entscheidung. Aber auch eine echte Fehleinschätzung. Denn über die Zugehörigkeit in dem Leib oder auch zu einem bestimmten Gabenspektrum, da entscheide nicht ich als Mensch, sondern da entscheidet Gott. Der macht da seine Vorgaben an dieser Stelle. Also Vorsicht vor Fehleinschätzungen. Schauen wir uns das noch mal näher an, noch etwas feiner. Kannst du noch mal eine weitergehen, bitte? Nochmal zurück? Ja, das brauche ich. Dankeschön. Paulus verwendet die Bilder von dem Fuß und der Hand, von Ohr und Auge nicht von ungefähr. Das sind also Bilder, die in der Antike bekannt waren, wo es auch Rangordnungen im menschlichen Körper gab. Und da knüpft Paulus an. In der Antike war der Fuß weniger wert als die Hand. Das stand für die Menschen fest. Ja, der Hand kann man noch was machen, wenn man keinen Fuß mehr hat. Ja, es ist mühsam, sich fortzubewegen, aber man hat ja noch die Hände. Und das Ohr ist weniger wert als das Auge, war für die Menschen auch klar. Ja, solange ich noch etwas sehen kann, muss ich nicht unbedingt was hören, obwohl das auch eine starke Einschränkung ist. Nebenbei bemerkt, wer einen Rauchmelder zu Hause hat, der wird wissen, dieser Rauchmelder, der blinkt nicht, höchstens als Anzeige, dass er funktioniert. Der reagiert mit einem Tonsignal, weil das menschliche Ohr rund um die Uhr auf Empfang geschaltet ist. Also ein ganz wichtiges Organ. Aber die damals in der Antike sagten, das Ohr ist weniger wert als das Auge. Wie schön, dass Gott im Blick auf den Organismus, auf die Gaben und die Gemeinde den ganzen Organismus im Blick hat. Wo eine Gemeinde eben Hand und Fuß hat und wo ein Mensch ganz Auge und Ohr sein soll. Wo man zupacken kann und auch Wege geht. Wo man hinsieht und auch hinhört. Nichts davon ist verzichtbar. Nichts wird auch auf- und abgewertet. Ja? Das heißt, Erklärungen, die jemand über sich selber abgibt, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht so bin wie der oder so, das gilt nicht bei Paulus und auch nicht in der Gemeinde Jesu. Schwierig ist der Vergleich trotzdem. Da gibt es ja Menschen, die ein echtes Minderwertigkeitsgefühl haben, die sich sehr zurückgesetzt fühlen, die sich schwach fühlen, die auch immer wieder ganz schnell an ihre Grenzen kommen und deswegen sagen, ich gehöre nicht dazu. Da würde ich zum einen darauf hinweisen, du bist von Gott gewürdigt. Das zählt in jedem Fall. Und verachte das bitte nicht, dass Gott dich gewürdigt hat. Schätze das wert, sag nicht, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht so bin wie der andere. Und dann gibt es natürlich auch Leute in Gemeinden, Paulus kannte das damals schon, die auch ein gespieltes Minderwertigkeitsgefühl haben, die vielleicht bewusst sich minderwertig äußern, um so mehr Anerkennung zu bekommen. Und die Gefahr bei dem Ganzen ist, dass Minderwertigkeit auch in Neid umschlägt. Dass jemand, der sich minderwertig fühlt oder abgewertet wird, neidisch wird, es dann zu Konflikten kommt. Aber das ist wichtig, mit Gaben und auch mit Grenzen von Gott geliebt zu sein. Wobei das nicht immer einfach ist in unserer Leistungsgesellschaft bei all ihren Ausgrenzungen. Aber sag bitte nicht, ich gehöre nicht dazu, wenn Gott dich in eine Gemeinde hinzugefügt hat. Das ist seine Sache, das zu entscheiden. Ein zweiter Bereich. Wir schauen mal weiter. Kannst du nochmal weiterschalten, bitte? Dankeschön, die brauche ich. Gott gibt Gemeinden gute Gaben, nicht in Form von virtuosen Individualisten, sondern durch viele verschiedene Dienste. Was ist denn mit denen, die auffallen, die exponiert sind, die auch repräsentieren? Solche gibt es ja auch in Gemeinden. Ich glaube, dass Gott entsprechende Gaben dazu schenkt und dass auch ein Mut dazu gehört, das anzunehmen. Auch hier vorne zu stehen ist nicht immer einfach, ja, auch wenn es ruhig wirkt. Aber zu Menschen zu sprechen und dabei auch immer mit Gott in Kontakt zu sein und zu hören, das ist schon eine Herausforderung. Gott schenkt entsprechende Gaben dazu, aber ich denke, das muss auch durch die Persönlichkeit und den Lebensstil gedeckt sein. Das ist die große Herausforderung. Gerade Leute, die exponiert sind, in einer Gemeindeleitung, als Diakone, als Älteste oder auch im öffentlichen Leben, im Staat, sie stehen unter besonderer Beobachtung. Wie leben die? Was machen die? Wo haben die auch ihre Schwachstellen? Denn keiner ist perfekt. Gott schenkt entsprechende Gaben, aber es muss auch durch die Persönlichkeit und den Lebensstil gedeckt sein. Wer als virtuoser Individualist lebt in einer solchen Position, der wird nach dem Motto leben, es geht jetzt um mich und meine Sache und ich stelle das entsprechend kunstvoll dar. Auf der anderen Seite dagegen die vielen verschiedenen Dienste an anderen, ihnen zum Nutzen, einschließlich mir selbst. Denn wer in der Mitarbeit steht und in Diensten steht, weiß, das macht auch unheimlich viel Spaß. Man hat also einen enormen Gewinn auch dadurch, dass man sich einbringt und engagiert. In verschiedenen Lebensphasen kann man das ja auch sehr bewusst erleben. Aber wer in solch einer Funktion steht, muss auch wissen, ich selber darf mir auch helfen lassen. Ich darf mich korrigieren lassen, weil ich nicht mein eigener Chef bin, weil da noch einer über mir steht, ein Herr und ein Gott. Die zweite Problematik, die Paulus hier anspricht, ist viel gelten und auf andere verzichten. Können wir mal weiterschalten? Dankeschön. Das ist der zweite Punkt, der in dem Text steht. Viel gelten und dabei auf andere verzichten. Nach dem Motto, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Das heißt, wer Verantwortung trägt und dazu begabt ist, wer einen leitenden Dienst ausübt und auch dazu beauftragt ist, der unterliegt enormen Versuchungen. Der unterliegt enormen Versuchungen. Sich selbst und seine Sache in erster Linie zu sehen und andere dagegen zu verachten und nicht zu respektieren. Darauf zielt Paulus hier ab. Wo jemand Leiter ist, aber sich nicht selbst leiten lässt. Darauf zielt Paulus hier ab. Wo jemand im Alleingang Dinge entscheidet und dabei andere in der Gefahr steht, andere zu verachten oder sich maßlos zu überschätzen. Da warnt Paulus an dieser Stelle, wo es Leute gibt, die viel gelten, aber meinen, auf andere verzichten zu können. Paulus schiebt dem einen Riegel vor, sagt so, bitte nicht. Schauen wir auf die nächste Folie, bitte. Da wird das nochmal näher dargestellt. Paulus sagt deutlich, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im antiken Denken ist das Auge wichtiger als die Hand. Aber was ist, wenn der Blick etwas erfassen möchte? Wenn ich etwas sehe und auch ergreifen möchte? Ich brauche diese Hand. Leitende Dienste sind Teil der vielen von Gott gegebenen Aufgaben und Gaben. Aber leiten heißt nicht nur hinschauen oder herrschen, Autorität haben, ohne autoritär zu sein. Darauf kommt es an. Das Auge ist wichtig. Ja, Paulus setzt das Auge nicht herab an dieser Stelle, sagt aber, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Es ist ja gut, als Mensch in einer bestimmten Funktion in einer Gemeinde etwas zu sehen, hinzuschauen, das ist wichtig, den Überblick zu haben, den weiten Winkel und den Horizont zu haben. Aber gleichzeitig zu wissen, das, was ich sehe, erfordert auch manchmal eine Tat, wo Hand angelegt wird, wo eine Hand gereicht wird. Das gehört zusammen. Oder wie ist das mit dem Kopf? Paulus setzt den Kopf nicht herab. Ja, sagte ich, der Kopf ist weniger wert als die Füße. Er kehrt das eben nicht um. Also es ist gut, Überlegungen anzustellen und auch seinen Blick wenden zu können und hinzuhören. Ja, und auch etwas auszusprechen. Es ist wichtig, Sachen zu durchdenken. Dazu hat Gott uns den Kopf und den Verstand auch gegeben. Aber dazu gehört es, auch Schritte zu machen. Auf einen anderen zu zum Beispiel. Oder in bestimmten Situationen auch mal einen Rückschritt zu machen. Innezuhalten. Auch dazu sind Füße da. Die dürfen auch mal stehen an einem Ort. Und dann vielleicht gemeinsam mit jemandem weitergehen. Ein dritter Punkt. Gott gibt Gemeinden gute Gaben, mit denen sich viele verwirklichen, weil ihre Gaben erkannt und gefördert werden. Das gehört übrigens auch zu den Prinzipien dieser Gemeinde. Und dann geht's weiter. Gott gibt Gemeinden gute Gaben, mit denen Menschen nicht als Egoisten verkümmern, sondern durch den Heiligen Geist über sich hinausgeführt werden. Auch das ist sichtbar in diesem Abschnitt im 1. Korinther 12. Es werden ja im 1. Korintherbrief Kapitel 12 verschiedene Gaben des Heiligen Geistes am Anfang genannt. Auch am Ende dieses Kapitels 12 verschiedene Funktionen und Dienste bis hin zu Titeln, Aposteln, Propheten, Lehrer und so weiter. Interessant ist aber, die Voraussetzung für das Ganze ist immer trinitarisch. Gott, Herr und Heiliger Geist sind die Grundvoraussetzungen. Und dann geschieht die Anwendung zum Nutzen, zur Erbauung, wo man einander fördert, das Reich Gottes baut. Die gemeinsame Aufgabe ist dann, Gaben zu erkennen und zu fördern und nicht zu beschränken auf ein Monopol. Ich bin sehr dankbar, dass die Gemeinde solch eine Gabenvielfalt hat, die es auch zulässt, dass Menschen verschiedenster Situationen, verschiedenster Generationen, verschiedenster Herkünfte hier ihren Platz haben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich, wo der Trend auch dahin geht, dass Gemeinden klar zielgruppenorientiert arbeiten, wo man einen bestimmten begrenzten Bereich im Blick hat. Ich bin dankbar, dass wir hier diese Weite miteinander leben und viele Gaben auch dazu da sind, das zu fördern. Aber dazu bedarf es auch, nebenbei bemerkt, Fortbildung und Schulung. Auch das ist ein Ziel dieser Gemeinde, wo wir von Jesus lernen, aber auch uns von Menschen schulen lassen. Sicherlich ist das kein Zeichen der Schwäche, wenn man Schulungen wahrnimmt, sondern Zeichen des lebendigen Glaubens, wo auch Dinge sich verändern im Denken und im Handeln. Wir schauen noch mal weiter, bitte. Gott gibt Gemeinden gute Gaben, damit es keine Uneinigkeit gibt, sondern damit jeder sich um den anderen kümmert. Paulus hat das vor fast 2000 Jahren schon deutlich gemacht und das kann man nie genug wiederholen. Eine Monopolbildung von Gaben, wo man also nur ganz bestimmte Gaben hat, führt zu Egoismus und letztlich auch zur Einsamkeit, weil irgendwann sich Leute damit nicht mehr identifizieren können. Das ist schade für eine Organisation, auch ein Organismus, und es gibt auch Verletzungen. Durch den Heiligen Geist über sich hinausgeführt werden, heißt hier jedoch, sich leiten, begaben und herausfordern lassen und die Gaben wirklich vor dem Hintergrund des Heiligen Geistes sehen. Eine Konkurrenz von Gaben führt zur Uneinigkeit und auch zur Lähmung, eine Kooperation dagegen zur Einheit und zur Bewegung. Dazu eine kleine Illustration. Sogar Esel schaffen es, miteinander zu kooperieren. Denn gute Gaben liegen ja bereit, an verschiedenen Stellen. Zwei Heuhaufen. Und das liegt auch für jeden bereit. Aber es kommt darauf an, ob man es gemeinsam genießt. Und ich glaube, dass manchmal eine Atempause wichtig ist, zu schauen, okay, wo stehe ich, welche Gaben habe ich, wie arbeite ich mit jemandem zusammen, um erst das eine zu genießen und das andere auch. Dabei werden beide satt und zufrieden. Ich möchte schließen. Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Einheit entsteht gerade dadurch, dass die vielen ihre je eigene Aufgabe erfüllen und dabei miteinander kooperieren. Und jedes Glied, das Einzelne, kann nur lebendig sein, wenn es sich als Glied unter vielen anderen in dem einen Leib versteht. Gott gibt Gemeinden gute Gaben. Dafür gibt es in der Gemeinde viele gute Beispiele der Zusammenarbeit auf ganz verschiedenen Ebenen, wo ich sehr dankbar bin, dass die unterschiedliche Verteilung so ineinander greift. Wo Menschen, die völlig verschieden sind vom Charakter, auf einmal um der Sache und um der Gemeinde, um Jesu Willen, zusammenarbeiten und sich akzeptieren. Da hat der die Stärke, die ich nicht habe. Da hat der die Schwäche, die ich nicht habe. Und wir spielen uns den Ball, um im Bild zu bleiben, zu und arbeiten miteinander. Das ist großartig, wenn Teamfähigkeit und Respekt ein Miteinander bestimmen. Und ich glaube, dass von Gott und von seinem Geist her eine Gemeinde gut ausgestattet ist, die in Einheit zusammenlebt, die die geschenkte Einheit in Jesus Christus immer wieder feiert, die Individualität, Einzigartigkeit lebt, ohne dabei individualistisch zu werden. Eine lebendige Gemeinde, in der man voneinander und miteinander leben will. Und das glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind, miteinander. Und dass sich das auch in der Tradition dieser Gemeinde über die Jahrzehnte oder schon über die 140 Jahre immer wieder gezeigt hat. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer Einladung zur Gebetsgemeinschaft. Dazu ein ganz klassisches Gebet. Das hat bei euch vielleicht einen anderen Platz, aber ich möchte es mal hier platzieren. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Gilt ja nicht nur bei Tisch, sondern es hat auch damit etwas zu tun, wenn Menschen Gott bitten, Gott, der du aller Herzen kennst, aller Gaben kennst, aller Möglichkeiten und Grenzen kennst, dann dürfen wir dich um etwas bitten. Zum Beispiel, wir dürfen bitten um die Wahlen und Berufungen zu den Ältesten und den Diakonen. Wir dürfen bitten und danken auch für alle Dienste, die in der Gemeinde Jesu Christi geschehen, hier vor Ort, in dieser Stadt, weltweit, wo man einander achtet und miteinander arbeitet. Wir dürfen Gott dafür danken, dass jedem von Gott her Gaben gegeben sind und dass wir die Möglichkeit haben, auch das herauszufinden, zum Beispiel bei der Gemeindefreizeit oder im Herbst werden wir das fortsetzen für die ganze Gemeinde, auch damit die, die nicht mitfahren können, das mitbekommen. Und das Ganze zum Nutzen und zur Erbauung der Gemeinde und zum Bau des Reiches Gottes. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Überlegt mal, wofür ihr danken könnt. Was an Gaben in dieser Gemeinde vorhanden ist, gelebt wird, lebendig ist. Die Fürbitte gehört dann auch dazu. Ich möchte einladen zum Gebet. Wir stehen dazu bitte auf. Und Brigitte Rabenau wird die Zeit des Gebets abschließen.